Ich mag fast darauf wetten, dass wir ganz viele Nebenkriegsschauplätze sehen werden, zum Beispiel im Äußerungsrecht.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich.
AfD gesichert rechtsextremistisch. Und jetzt? Liebe Lauscher, manchmal ist so ein Brückentag wirklich eine feine Sache. Da hat man Zeit, endlich aufzuarbeiten, was liegen geblieben ist. Und ich glaube, das hat sich das Bundesamt für Verfassungsschutz auch gedacht und heute Morgen eine Presseerklärung rausgegeben. Jetzt ist es offiziell: Alternative für Deutschland ist als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft worden. Und es kann ja wohl nicht angehen, dass ich darüber nicht mit Chanyeol Yoon spreche. Von daher. Ja. Chanyeol, schön, dass du da bist. Frohe Weihnachten.
Wir hatten eigentlich gesagt, wenn es unterm Weihnachtsbaum liegt, dann reden wir darüber. Kam dann so eine Ampel aus und eine Neuwahl dazwischen. Und im Grunde genommen war es ja eigentlich klar, dass es kommen müsste. Wobei das Nancy Faeser es sozusagen als eine ihrer letzten Amtshandlungen noch reinschiebt. Keine Ahnung, ob das so abgesprochen war. Zum Glück ist es jetzt nicht untergegangen im Amtswechsel und der Neue muss sich erst einarbeiten, sondern man hat die Bundestagswahl abgewartet, um den Vorwurf auch auszuräumen, man würde jetzt Einfluss auf die Wahl nehmen. Das ist wahrscheinlich dann das richtige Timing dafür. So, jetzt haben wir...
Das mag sein.
Können wir...
Aber hast du es kommen sehen? Hast du es kommen sehen heute?
Nein, nicht für diese Woche, aber irgendwie... Wir haben doch, glaube ich, nicht erst drüber gesprochen. Es müsste noch kommen, aber dann haben sich wieder Sachen verändert, dann arbeiten die da dran. Also ich war überrascht. Ich habe das beim Joggen als Nachricht bekommen von meiner Mitarbeiterin und sagte, okay, gleich nach Hause, duschen, fertig machen. Jetzt müssen wir einordnen. Denn die Presse ordnet nur das ein, was offenkundig ist, also was das jetzt bedeutet. Aber wir können auch eine Ebene tiefer gehen. Wir wissen so viel über die Hintergründe, was es bedeutet für die Mitglieder, für das Verbotsverfahren, für Menschen, die mit AfD-Lern zu tun haben, für Vermieter, Arbeitgeber und so weiter. Das ist hochgradig relevant. Das hier ist eine Zäsur.
Das ist unbedingt spannend und ich verrate dir jetzt kurz noch, woher ich das weiß. Ich saß noch in einem Meeting und habe eine Nachricht bekommen, liebe Grüße an Tillmann, und der schrieb mir, wann zeichnest du genau mit Chanyeol auf? Und ich wusste noch gar nicht, was er meint, weil ich noch im Meeting saß, während die Presseerklärung rauskam vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Und dann hattest du mir aber auch schon geschrieben, also das ging dann Schlag auf Schlag. Vielleicht ordnen wir ganz kurz erstmal ein, was das Ganze jetzt konkret bedeutet. Also wir haben natürlich jetzt schwarz auf weiß, was viele von uns schon lange gesagt haben. Aber so richtig unmittelbare Konsequenzen für die Mandatsträger, für die Finanzierung, für die Partei selbst, hast du ja erstmal nicht.
Also der Spiegel schreibt auch als wichtigsten Punkt als erstes, dass jetzt der Verfassungsschutz noch intensiver beobachten könnte. Und das ist, glaube ich, die unwichtigste Nachricht dazu. Das ist nicht verkehrt, aber das ist sozusagen nur rein formal. Denn das war schon letztes Mal so bei der OVG Nordrhein-Westfalen-Münster-Entscheidung, war ja auch eines der Fazit. Dort war es ein Verdachtsfall und das war dann rechtskräftig, beziehungsweise wurde dann in zweiter Instanz entschieden, rechtskräftig ist noch nicht. Und dann wird daran geknüpft, ja, jetzt können die noch mehr Maßnahmen durchführen. Aber das ist nicht der eigentliche Punkt. Der eigentliche Punkt ist, das hat jetzt unmittelbare rechtliche und juristische Konsequenzen. Also wir können es jetzt groß oder klein machen. Jeder kann sich selbst ein Urteil bilden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist zuständig, diese Einordnungen vorzunehmen. Und das ist jetzt die höchste Einordnung, die es gibt. Das bedeutet noch nicht und ist auch nicht die Voraussetzung, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt sagen muss, dem folgen wir oder das wäre eine Voraussetzung. Aber in der Verbotsdiskussion letztes Jahr im Winter war es ja so, dass gerade viele Unionsabgeordnete gesagt haben, wir wissen noch nicht genau, wir warten auf das Gutachten. Wenn dieses Gutachten so ausfällt, dass es gesichert ist, dann würden wir einem Verbotsverfahren auch zustimmen. Aber das war in der letzten Legislaturperiode. Viele von denen, die damals gewackelt haben, sind heute nicht mehr im Bundestag. Viele von denen, die das vorangetrieben haben, sind nicht mehr da. Einige aber schon. Ja, das wird spannend.
Carmen Wegge ist noch da, Till Steffen ist noch da. Also das sind jetzt so zwei der Hauptakteure neben Marco Wandermitz. Der ist raus, genau, aber die beiden sind noch da.
Absolut.
Und es waren ja eine ganze Menge. Es waren ja nicht nur die beiden, die sich dafür ausgesprochen haben. Ne? Es waren ja sehr viel mehr.
Sogar geklappt. Also es hat geklappt, die Agenda zu bringen. Dann hat man das Ding in den Ausschuss vergraben, um es nicht zu entscheiden. War klar, dass sie keine Lust hatten und dass sie natürlich das Gutachten abwarten, weil das Timing war blöd. Dann hat dann auch noch der Präsident sein Amt niedergelegt, weil er kandidierte für die CDU für den Bundestag und dann kann er nicht gleichzeitig einen Mitbewerber bewerten. Also auch das war halt das Timing. Aber egal, schwamm drüber, jetzt sind wir im Jetzt. Und jetzt können wir mal einordnen, was bedeutet es, wenn ich in einer Partei bin oder Anhänger, bekennende Anhänger einer Partei bin, die darauf ausgerichtet ist, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Kann man sagen, ist ja, noch ganz wichtig.
Ganz
kann man alles noch prüfen, mit Sicherheit. Kollege Konrad sitzt wahrscheinlich jetzt schon in den Meetings und bereitet die Klage dagegen vor oder einstweilige Anordnung. Denn auch diese Themen, bitte redet nicht darüber, bringt jetzt natürlich auch nicht, weil jetzt ist die Information natürlich draußen. Stigmatisierungseffekte und lass uns ganz sachlich bleiben, weil die Politisierung der Nachricht kommt sowieso. Ich glaube, im Augenblick ist das Spannendste, was ich sehe, was bedeutet es individuell für die Anhänger. Die Anhänger und Mitglieder der AfD, insbesondere diejenigen, die im öffentlichen Dienst sind, wie Beamten sind die deswegen ungeeignet, müssen die entlassen werden, weil sie gegen Treuepflichten verstoßen, nur weil sie in dieser Partei sind? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wird das nicht zu einer Aufklärung oder Trump würde sagen Hexenjagd führen, dass denn man zunächst mal davon ausgeht, wenn du jetzt nach diesem Gutachten immer noch übermorgen in dieser Partei bist und dich dann auch klar dazu bekennst, dann kann das schon Fragen aufwerfen. Trotzdem ist es immer eine individuelle Prüfung, die dabei stattfindet.
Das finde ich, da habe ich auch drüber nachgedacht, weil das sind ja ganz praktische Fragen, die sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen stellen. Es gibt ja zwei Konstellationen. Entweder du bist offen bekennender Anhänger, bist aber kein Parteimitglied oder du bist vielleicht sogar Parteimitglied, ohne selbst Politik zu betreiben. Mhm. Das betrifft ja offensichtlich, wenn man die Wahlergebnisse anguckt, doch eine ganze Menge von Menschen. Und mir sind nicht nur die Beamten dazu eingefallen, sondern auch die Konstellation, dass du vielleicht angestellt bist und hast deinem Arbeitgeber gegenüber ganz offen zum Ausdruck gebracht, ich bin Mitglied bei der AfD, ich bin Anhänger der AfD. Ich finde das rechtlich ganz spannend, da mal drauf zu gucken. Ich denke nicht, dass das einen Automatismus nach sich zieht. Ich hoffe das auch nicht, weil ja auch die AfD selbst ja gegen die Einstufung noch gerichtlich vorgehen kann. Und das wäre ja deswegen ziemlich vorauseilend, jetzt einfach eine Konsequenz draus zu ziehen, da ist jemand Parteimitglied, den werfen wir jetzt raus. Das wird arbeitsrechtlich nicht so einfach sein.
Ich mag fast darauf wetten, dass wir ganz viele Nebenkriegsschauplätze sehen werden, zum Beispiel im Äußerungsrecht. Da kam heute die Frage auf, darf ich jetzt sagen, alle Mitglieder sind gesichert rechtsextrem? Darf ich über ein einzelnes Mitglied sein, du bist rechtsextrem, denn du bist in einer gesichert rechtsextrem eingestuften Partei? Und dann wird man sagen, Persönlichkeitsrechtsverletzung auf der einen Seite, Meinungsäußerung, die aber an Tatsachen geknüpft ist, was die Partei betrifft. Aber man bräuchte darüber hinaus wahrscheinlich noch Anknüpfungstatsachen, dass diese Person auch diese Linie der Partei mitverfolgt, insbesondere die Nichtachtung der Menschenwürde, die Differenzierung nach Herkunft, den Volksbegriff und so weiter. Wenn jemand das aber tut, dann erscheint es mir durchaus von Artikel 5 Grundgesetz gedeckt, die Meinung aufzustellen. Nach meiner Auffassung von dem, was ich sehe, ist diese Person wohl auch rechtsextrem. Solche Streits werden wir haben und da wird die AfD vielleicht versuchen, hier und da mal einen symbolischen Treffer zu landen, indem sie sagt, guck mal, das Landgericht Hamburg hat gesagt, du darfst über den und den nicht sagen, er ist gesichert rechtsextrem. Solche Sachen wird es geben. Auf der anderen Seite wird es genau auch diese Überprüfungen geben müssen. Wenn ich nicht nur Beamte habe, sondern Unternehmen, die im öffentlichen Dienst tätig sind und die wissen jetzt, sie haben da Mitarbeiter, die Zugang haben zu vertraulichen Informationen einer Behörde, eines kommunalen Unternehmens oder einer staatlichen Stelle, darf man dann sehenden Auges diese Menschen noch in Verbindung bringen mit vertrauensbedürftigen geheimen Unterlagen? Das kann eine Frage sein. Also da werden sich ganz, ganz viele Sachen
spannend
jetzt neu stellen.
Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Und mir sind noch Ausbildungsverhältnisse dazu eingefallen. Das ist ja auch so eine Konstellation, die sich vielleicht stellen kann.
Da wenn du ein Azubi in deinem Betrieb... Handwerksordnung, Regelungen. Wir hatten ja vor kurzem diesen Fall, wo ein Handwerksmeister eine sehr rassistische Anzeige geschaltet hatte, woraufhin richtigerweise die Handwerkskammer jetzt eine Überprüfung von, ob die charakterliche Eignung eigentlich gegeben ist. Ich glaube eigentlich nicht, aber in Ruhe sollte man es prüfen, um Menschen auszubilden. Und jetzt muss man sich fragen, kann ein aktives, bekennendes Mitglied der AfD noch Lehrlinge ausbilden oder überhaupt in bestimmten Branchen, wo charakterliche Eignung erforderlich nach der Gewerbeordnung ein Gewerbe betreiben. Gilt nicht für jedes Gewerbe, Aber für einige könnte es der Fall sein. Wir haben in der Vergangenheit schon Entscheidungen gehabt zu Waffenschein, wo aufgrund der Anhängerschaft in einem Einzelfall die Eignung für den Besitz von Waffen abgesprochen wurde.
Das war Dachdecker Ronny, ne? Meinst du? Das ging auf Social Media ziemlich viral, diese Anzeige. Ich habe die auch gesehen. Was ich mich jetzt frage, Chanyo, all diese Debatten, die wird's geben, diese Rechtsfragen werden sich stellen. Nur ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil es ist ja ehrlich gesagt, das ist jetzt meine persönliche, du denkst das ja auch, Auffassung, dass wahrscheinlich gegen die Einstufung nochmal gerichtlich vorgegangen wird.
Bestimmt.
Das heißt, werden sich nicht all diese rechtlichen Fragen erst dann stellen, wenn das Gericht entschieden hat, ob die Einstufung okay war?
Wir können natürlich immer warten und selbst wenn dann das erste Gericht, das zweite, also die drei Instanzen können das ja nochmal überprüfen. Und wir könnten sagen, insbesondere wenn wir eigentlich nichts tun wollen, wir warten das ab und dann am Schluss sagen wir warten auch nochmal ab, ob das Verfassungsgericht dazu äußert. Aber ehrlich gesagt, wir Juristen müssen auch in der Lage sein, die Argumente zu bewerten. Weil die Tatsachenebene, die ist ja auch für uns sichtbar. Wir haben ja gesehen im OVG Münster, das Material, was dort vorlag, war ja nicht Geheimmaterial, was die durch Abhöraktionen und V-Leute zusammengetragen haben, sondern das sind die öffentlichen Äußerungen, das sind die Programme, das sind die Beschlüsse. Mittlerweile stehen solche Sachen ja auch in Resolutionen, zum Beispiel die bayerische Resolution zur Remigration, die 1:1 quasi das Narrativ von Sellner übernimmt, dass nach völkischen Kriterien überprüft werden soll, wer zum deutschen Volk gehört und nicht und wer nicht. Und all dieses Zeug, wo man letztes Jahr auch dachte, oh, das, ja, von distanzieren die sich doch, die können doch nicht so blöd sein. Das Material liegt vor. Und jetzt zurück zum Ausgangspunkt. Ich finde, Juristen, die sich damit befassen, können auch eine Einschätzung abgeben, wie das OVG Münster jetzt in diesem Fall entscheiden wird. Einerseits aufgrund der bisherigen Sachlage und die Anpassung der AfD zu einer Demokratisierung hat ja wohl nicht stattgefunden seit letztem Jahr. Ganz im Gegenteil. Also man sieht ja den Unterschied und insofern kann ich mir durchaus vorstellen, aber ich werde das gut auch erstmal in Ruhe lesen, wenn es denn veröffentlicht werden wird, dass die Argumente dann auch vor Gericht tragen werden. Und wir haben in der Pressemitteilung schon ein paar Ansatzpunkte gesehen. Das sind alles alte Bekannte, die wir gut bestätigen können. Also insofern, ich glaube nicht, dass man abwarten muss, sondern dass man natürlich eine Prognose treffen kann mit all den Unsicherheiten, die da möglich sind. Und dann wird es parallele Entscheidungen geben. Ich glaube, wir werden zum Beispiel beamtenrechtliche Entscheidungen hier und da haben. Aber das sind die gleichen Rechtsstreits, die wir schon seit Jahren führen zur Neutralität, wo wir gesagt haben, wieso muss ich neutral sein? Und dann war ein Argument, naja, die sind ja noch nicht als rechtsextrem anerkannt. Es ist ja noch nicht gesichert, es ist ja nur ein Verdachtsfall. Jetzt ist es anerkannt. Das heißt, wenn jetzt ein Lehrer sagt, ich kann auch meinen Schülern bei aller gebotenen Sachlichkeit und Neutralität sagen, diese Partei ist verfassungswidrig. Das ist Stand der Dinge im Augenblick. Da muss ich jetzt nicht abwarten. Da habe ich eine andere Tatsachengrundlage, wenn ich vor allem als auch als Beamter und Lehrer verpflichtet bin, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen. Wir haben natürlich das Parteienprivileg aus dem 21. Grundgesetz, welches sagt, ganz gleich wie eine Partei materiell-rechtlich, also tatsächlich sich verhält, verfassungswidrig, ist sie erst, wenn es festgestellt wird durch das Bundesverfassungsgericht. Also das ist sozusagen der Mechanismus, den wir im Grundgesetz haben, dass wir sagen, die Wahrheit, die tatsächliche Vorname gilt erst in dem Moment, wo das höchste Bundesverfassungsgericht eben diese Feststellung getroffen hat. Aber bei ganz vielen anderen Fragen, wie zum Beispiel Neutralität, gibt es durchaus Abwägungen. Da gibt es Interessenabwägungen und da spielt das einen riesigen Unterschied, ob ich eine Einstufung durch die Bundesbehörde habe. Jetzt werden Leute sagen, aber die ist ja auch weisungsgebunden und das ist vielleicht parteipolitisch motiviert. Aber so ist das in der Demokratie natürlich, dass eine Regierung, die demokratisch gewählt wird, auch die Entscheidungen, die Verwaltungsakte vornimmt. Und auf dieser Grundlage glaube ich, dass Neutralität neu bewertet werden muss. Also das bedeutet nicht ja für jede Maßnahme, aber wir haben es in der Vergangenheit gesehen und da war es so, ja, auf der einen Seite der Abwägung, jetzt fällt das Grundgesetz hier raus, war eben nur eine Verdachtsfalleinstufung. Und jetzt kann es durchaus sein, dass diese eine hohe Höherstufung den entscheidenden Unterschied macht, zum Beispiel auch für die Frage, was für Messestände zur Verfügung gestellt müssen, welche Stadtteilen zur Verfügung gestellt werden und so weiter.
Ach, vielleicht auch jetzt in Sachen, gibt's da nicht gerade so eine Streitigkeit mit Parteizentrale? Habe ich irgendwas gelesen?
Ach, ne, also da die zivilrechtliche, wobei eine ganz spannende Frage, wir hatten letztes Jahr die Entscheidung zur Essener Grugerhalle, wo auch dort aus einem Mietvertrag, allerdings mit nachträglichen Bedingungen, versucht wurde, sicherzustellen, dass keine Straftaten begangen werden, keine Äußerungsdelikte. Da haben wir diese, wir erinnern uns als Juristen, Zwei-Stufen-Theorie. Öffentlich-rechtlich ist zu beurteilen die Frage, ob vermietet wird, aber dann die Ausgestaltung der tatsächlichen Überlassung ist dann zivilrechtlich. Und jetzt haben wir hier die Situation, dass der Vermieter eine zivilrechtliche Verletzung des Mietvertrages sieht und deswegen den Mietvertrag gekündigt hat. Das kann sein und da gibt es jetzt eben nicht diese Zwei-Stufen-Theorie und den öffentlich-rechtlichen Anspruch gegen einen Vermieter als private Person oder als Unternehmen.
Ja. Spannend wird es auch im Gesellschaftsrecht. Da hatte ich auch eine ganz interessante Episode dazu mit Fiona Schönbohm. Die hat mit einer ganzen Gruppe von Juristinnen und Juristen Satzungsklauseln entworfen, damit sich Gesellschafter und Gesellschaften schützen können, wenn da mal ein Rechtsextremist Gesellschafter ist. Das könnte jetzt natürlich auch wieder virulent werden, das Thema.
Das ist natürlich genau das Problem. Was ist, wenn ich solche Satzungsklauseln oder Klauseln im Arbeitsvertrag bisher noch nicht habe? Kann ich jetzt mit den gesetzlichen Mitteln, Wegfall der Geschäftsgrundlage, außerordentliches Kündigungsrecht, kann ich damit agieren? Sehr spannend, kann man nicht ganz pauschal beantworten, aber diese Fragen stellen sich. Also insbesondere, wenn es Auswirkungen hat, nehmen wir einfach mal einen Betrieb, nicht nur eine Gesellschaft, also ein normales Arbeitsverhältnis mit einem bekennenden AfD-Mitglied. Wenn dieses Unternehmen beispielsweise deswegen bei Ausschreibungen benachteiligt wird, das muss ja nicht mal bei Ausschreibungen der öffentlichen Hand sein, weil ein Unternehmen sagt, hey, du hast rechtsextreme Mitarbeiter oder Mitarbeiter einer als rechtsextremistisch gesichert anerkannten, eingestuften Partei, das ist die Langform dazu, dich will ich nicht mehr haben, dich schmeiße ich raus. Es kann also sogar so sein, dass ein Raumreinigungsunternehmen rausfliegt, das Unternehmen zunächst mal aufgrund seiner Besetzung. Und dann kann sich dieses Unternehmen überlegen, im nächsten Schritt, muss ich das in Kauf nehmen? Ist das nicht ein Grund für eine außerordentliche Kündigung? Ist dann eine Abmahnung vielleicht vorher erforderlich, denkbar? Solche Fragen stellen sich. Das heißt, du kannst jetzt hier im Grunde genommen alle Fachgebiete vom Mietrecht, Arbeitsrecht und Gesellschaftsrecht abnehmen und fragen, welche Auswirkungen hat das?
Das schaffen wir aber jetzt nicht, bevor dein Zug geht, fürchte ich.
Tatsächlich, ich bin heute nach München zu einer Podiumsdiskussion, weil gestern war ja der Tag der Pressefreiheit. Ganz wichtiges Thema dazu, aber das bei anderer Gelegenheit. Ja.
Nee, also das werden wir nicht schaffen, das alles abzufrühstücken. Aber vielleicht können wir noch mal einen Blick drauf werfen, wie es jetzt weitergeht. Also ich glaube, sowohl du als auch ich rechnen fest damit, dass man vorgeht gegen diese Einstufung.
Ich glaube, dass wir zwei Sachen sehen werden. Wir werden eine Hauptsacheklage haben und wir werden Anordnungsverfahren haben, also Eilverfahren. Es kann sein, dass sie sich dagegen richten, dass öffentlich darüber kommuniziert wird. Das hatten wir alles schon. Also wir spielen das ja jetzt nicht zum ersten Mal, sondern zum x-ten Mal durch auf Landes- und Bundesebene. Also das Playbook ist eigentlich bekannt, es sei denn, die haben neue Ideen. Ich glaube, dass es so ein flankierendes Playbook gibt, dass es zivilrechtliche Klagen gibt gegen einzelne Menschen, die sich jetzt trauen, was zu sagen. Also man wird jetzt versuchen, vielleicht dort, wo auch rechtsverletzende Äußerungen stattfinden, gleich mal Einhalt zu bieten, damit die Leute vorsichtiger sind und ein bisschen Momentum rausnimmt aus der jetzt entstehenden Dynamik in dieser Diskussion. Das ist sozusagen das, was die AfD vermutlich machen wird. Ja, und dann ist die spannende Frage natürlich, was macht das politische Berlin dazu? Wird es eine neue Initiative geben? Wird Frau Wegge und Till Steffen sagen, okay, jetzt erst recht? Wie positioniert sich die Linke in der Sache? Die sind gewählt worden, im Grunde genau mit diesem Anspruch, dass sie Nähe zur AfD verhindern werden. Tja, aber vor allem natürlich, wie positioniert sich die CDU, ne? Als CSU.
Ja, das wird spannend. Das sind aber jetzt so ein bisschen Spekulationen. Wenn wir es beobachten. Und vor allem werden wir mal beobachten, gibt's wirklich an so vielen Fronten dann Rechtsstreitigkeiten resultierend aus dieser Einstufung? Das finde ich ganz spannend. Habe ich ehrlich gesagt in all unseren Gesprächen nie drüber nachgedacht vorher. Sondern ich guckte mir das vorhin an und dachte, ja, okay, das haben wir jetzt. Automatismus gibt's nicht, Parteienfinanzierung, die Mandate, bleibt erstmal alles. Gut, man wird sich wahrscheinlich zur Wehr setzen. Aber was bedeutet's noch? Also das konnten wir, glaube ich, zumindest mal anreißen.
Also ich bin sicher, wir werden da was sehen. Ich glaube, solche Mandate landen wahrscheinlich auch hier an. Nicht, dass ich dafür Werbung machen will, aber ich rechne einfach damit, weil jetzt die eine und die andere Seite sich überlegt, was mache ich jetzt als nächstes? Und diejenigen, die eher kritisch mit der AfD eingestellt sind, werden sie jetzt überlegen, wie sie aus dieser Situation jetzt auch politisch einen Nutzen ziehen können, wie sie in der Diskussion agieren. Und da wird es Punkte geben, die vielleicht auch angegriffen werden. Oder sie gehen selbst in die Offensive und überlegen sich, wo sind Menschen Anhänger der AfD in Vertrauenspositionen, was man mal hinterfragen sollte. Also hier sind beide Seiten in Offensive und Defensive vermutlich. Also das wird juristisch bestimmt für sehr viel Aktivität sorgen.
Das auch, es wird anspruchsvoll und ich hoffe, dass es, wir haben eine tiefe Spaltung in unserer Gesellschaft und ich hoffe, dass die sich nicht weiter vertieft, sondern mit Glück, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich bin fest überzeugt davon, dass es Menschen gibt, die jetzt vielleicht sagen, okay, so, also vielleicht überdenke ich nochmal. Das wäre ja auch eine Option.
Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Fragestellung. Es wird Leute geben, die sagen, jetzt erst recht, ich stehe dazu. Aber man muss sich mal fragen, was ist deren persönliche Situation? Sind die auf ein Beamtengehalt oder auch auf ihr Arbeitseinkommen angewiesen oder können sie sich leisten? Oder sagen sie, ich kann es mir zwar nicht leisten, aber es ist mir egal, ich stehe so sehr zu der Position dieser Partei und auch dafür, dass sie halt ein anderes Grundgesetz sich wünscht und einen anderen Umgang mit der Menschenwürde, dass ich dafür auch bereit bin, persönliche Nachteile hinzunehmen. Das muss sich jeder selbst überlegen. Was ich schade fände, ist, wenn Menschen die falschen Entscheidungen treffen, weil sie falsch informiert werden. Also ich gehe zwar davon aus, dass jetzt AfD-Anhänger wahrscheinlich mir genauso wenig wie dir glauben, dass das hier Folgen haben könnte, unabhängig davon, ob sie die für richtig oder falsch halten. Die müssen sich jetzt wahrscheinlich auch bei ihren Anwälten des Vertrauens beraten lassen und sich am besten eine verbindliche, haftungsbegründende Einschätzung darüber geben lassen, ob es möglich ist, dass sie aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis entlassen werden. Und auf der Grundlage kann man dann seine weiteren Entscheidungen treffen.
Rechtlich auf jeden Fall super spannend. Bin auch gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben dran. Janju, vielen Dank für die erste Einschätzung und dann gleich gute Fahrt und gutes Gelingen heute Abend.
Danke dir, Steffi. Bis dann. Tschüss.
Bis dahin.